SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Bürgerratempfehlungen im Bundestag. Wir schauen auf die Ergebnisse und reden über die Vorteile und Probleme von Bürgerbeteiligungen. Droht Deutschland ein Cannabis-Chaos? Wir schauen auf die Probleme bei der Umsetzung des neuen Gesetzes. Und Geert Wilders verzichtet auf den Premierposten. Wir sprechen über die schwierige Regierungsbildung in den Niederlanden. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Im Bundestag gibt es heute viele wichtige Themen. Eines davon ist die Ernährung. Und die Besonderheit dabei heute, es geht um Vorschläge von ganz normalen Bürgern. Ein eigener Bürgerrat, bestehend aus 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hatte sich monatelang mit dem Thema beschäftigt und vor ein paar Wochen seine Strategien vorgelegt. Zum Beispiel kostenfreie Mittagessen in Kitas und Schulen. Und diese Vorschläge und Ideen wurden heute erstmals im Bundestag diskutiert. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Einige der 160 Mitglieder des ersten Bürgerrats verfolgen auf der Besuchertribüne, wie der Bundestag ihre Arbeit aufnimmt. Lob dafür gibt es von den Rednerinnen und Rednern aller Fraktionen. Aber die Bürgerratsmitglieder müssen sich gewundert haben, denn es geht in der Debatte nochmal sehr grundsätzlich darum, ob so ein Bürgerrat überhaupt Sinn macht. Kritik kommt von AfD, FDP und aus der Union. Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor befürchtet, dass das Parlament geschwächt wird. Er hält Bürgerräte für überflüssig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Grundgesetz hat seit 75 Jahren einen materiell super legitimierten Bürgerrat und das ist der Deutsche Bundestag.
Bedenken auch beim Ampelkoalitionspartner FDP. Für die Liberalen bezweifelt Gero Hocker die Kompetenz der Bürgerratsmitglieder.
Weil jemand isst und trinkt, weiß er oder sie deswegen nicht besser, wie hochwertige Lebensmittel wie in Deutschland erzeugt werden, als diejenigen, die das gelernt haben, die seit Jahrzehnten da draußen als Landwirte genau dies leisten. Und auch das gehört dazu, dass ein Parlament das selbstbewusst erkennt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Auch das übliche parteipolitische Geplänkel zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien bleibt nicht aus. Marianne Schieder, die für die SPD das neue Gremium des Bürgerrats mit auf den Weg gebracht hat, versucht, eine Brücke zu bauen zwischen Parlament und Bürgern.
Es geht nicht darum, dass wir die Empfehlungen im Bürgergutachten 1:1 umsetzen und zu allem Ja und Amen sagen. Nein, es geht darum, dass wir diese Empfehlungen ernst nehmen und wir die geleistete Arbeit würdigen, indem wir uns umfassend und detailliert damit auseinandersetzen. Und dazu gibt es in den Ausschüssen ganz bestimmte Gelegenheit. Ich kann nur sagen, nutzen wir sie.
Immerhin darüber besteht Einigkeit. Der CDU-Abgeordnete Hermann Färber, Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für Ernährung, verspricht:
Sie haben uns ins Stammbuch geschrieben, dass diese Themen mehr Beachtung finden müssen. Wir nehmen das ernst. Herzlichen Dank.
Viel Sympathie für die Vorschläge des Bürgerrats bei Grünen und SPD. Kostenloses Mittagessen in Kitas und Schulen, keine Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse, ein Mindestalter für Energydrinks oder Maßnahmen gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Renate Künast von den Grünen wäre dabei.
Ich würde gerne einen Gutteil dieser Maßnahmen auch wirklich umsetzen. Wer Wissenschaftler hört oder Bürger hört, muss dann auch mal Konsequenzen ziehen. Das heißt auch, dass wir den nächsten Schritt gehen.
Matthias Mirsch von der SPD ist jedenfalls bereit für große Schritte.
Und das Schlimmste, was ich seit meiner politischen Tätigkeit erfahre, ist immer, das geht nicht. Weil wir sind nicht zuständig. Also was spricht denn dagegen, dass der Bundeskanzler bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz dieses Thema mal auf die Tagesordnung setzt und wir gemeinsam mit Bund und Ländern was hinkriegen?
Die Vorschläge des ersten Bürgerrats sind angekommen im Parlament. Der nächste Bürgerrat ist jedenfalls schon in Vorbereitung und soll noch vor der Sommerpause eingesetzt werden.
Eva Ellermann über die Bundestagsdebatte zu den Ernährungsvorschlägen des Bürgerrates. Baden-Württemberg setzt schon seit vielen Jahren auf direkte Demokratie mit Beteiligung in Bürgerforen. Und dafür ist Barbara Bosch zuständig. Sie ist ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wir haben es gerade im Beitrag gehört, es gibt durchaus auch Kritik an Bürgerbeteiligungen. Was ist Ihre Haltung? Kann eine Handvoll Bürger wirklich für alle sprechen oder sind das am Ende einfach nur viele Einzelinteressen?
Die Erfahrungen, die wir mit unseren Bürgerforen, woanders heißt es Bürgerrat, machen, also der dialogischen Beteiligung, ist ja, dass diese Befürchtung nicht eintrifft. Wir achten ja darauf bei der Auswahl der zufallsausgelosten Bürgerinnen und Bürger, dass wir die Gesellschaft abbilden. Ich kenne kein Verfahren, in dem junge Menschen in ihrem Umfang beteiligt sind. Ich kenne kein Verfahren, wo nicht die Männer die Überhand hätten sonst und wir hier Parität haben. Ich kenne kein Verfahren der Beteiligung, bei dem auch Menschen mit Migrationshintergrund gleichermaßen berücksichtigt sind, wo wir also die Breite der Gesellschaft abbilden durch die Milieus. Sonst werden, und das ist meine kommunalpolitische Erfahrung, die Diskussionen immer stark bestimmt von lautstarken Interessensgruppen, von Lobbyvertretern, die dann auch medial natürlich verstärkt sich äußern können. Und was immer so gerne mit dieser stillen Mehrheit bezeichnet, also was die Bevölkerung denkt, wo sie steht, das erfährt man dann meistens nicht. Und die dialogische Beteiligung über ein Bürgerforum verschafft genau dieses. Und die bisherigen, und wir haben ja jetzt nun wirklich einige Jahre Erfahrung, es ist ein etabliertes Instrument, zeigen uns, dass wir sehr wohl hineinhören können, dass das sehr vielschichtig, sehr breit diskutiert wird und wir es auch wirklich hinbringen, dass es gelingen kann, da eine Handvoll, wir reden ja von 40 bis 60 Personen, gut ausgewählt, um die Milieus abzubilden, davon hier wirklich enorm gute Beiträge zur Entscheidungsfindung zu bekommen. Die Themen werden viel sachlicher behandelt und sie werden in ihren vielen Aspekten behandelt und eben nicht nur schwarz-weiß, ja oder nein.
Welche Fälle gab es denn schon in Baden-Württemberg, bei denen Sie sagen, das hätte ohne Bürgerbeteiligung nicht so gut geklappt?
Es gibt etliche Beispiele. Ich denke hierbei an neue Gewerbegebiete, die sofort heutzutage, wie übrigens Windkraftanlagen oftmals auch, Widerstand provozieren. Der ist gut organisiert über Dachverbände der Interessensgruppen. Da wäre sicher an der einen oder anderen Stelle in Baden-Württemberg eine Entscheidung anders ausgefallen. Ich denke an die Zusammenlegung von Klinikstandorten, wo wir ebenfalls unterstützend mit dem Bürgerforum dabei waren. Ein hochemotionales Thema, versachlicht worden, runtergezoomt worden auf die Sachebene, auf die Vielfalt der Aspekte. Das sind Dinge, die es insbesondere auch den politisch Verantwortlichen sehr erleichtern, damit umzugehen in der Entscheidungsvorbereitung, weil sie eben nicht nur eine aufgeregte, konfrontative politische Debatte vorfinden, sondern hineinhören haben können. Und ich denke, zuletzt auch sehr erfolgreich, das landesweite Bürgerforum zur Dauer des Gymnasiums, 8 oder 9 Jahre, das ja auch gezeigt hat, dass Positionen, die einmal getroffen worden sind, woanders auch festgefahren sind, vielleicht, dass diese wieder in Gang kommen können durch ein Bürgerforum, weil dieses eben nicht politisch in Lagern denkt, sondern an der Sache orientiert und auch viel widerspiegelt von dem, was die Menschen denken, welche Haltungen sie haben. Sie werden gehört und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Wenn Sie sagen, die werden gehört, wie viel wird denn normalerweise von solchen Vorschlägen übernommen und wie kommt das dann bei den Beteiligten wiederum an, wenn eben auch was abgelehnt wird?
Das untersuchen wir alles. Wir haben ja Begleitforschung und Befragungen zu unseren Bürgerforen. Und das Erstaunliche ist, dass die Beteiligten am Bürgerforum auch dann hochzufrieden mit diesem Format sind, wenn die politisch Verantwortlichen, nehmen wir zum Beispiel einen Gemeinderat, dann nicht alles oder vielleicht auch vieles nicht übernehmen. Man darf die Menschen nicht unterschätzen in unserem Land. Sie wissen, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben, dass Mehrheiten entscheiden. Aber sie wollen, dass abgewogen wird. Sie wollen, dass ihre Haltungen, auch ihre Lebensumstände, ihre Lebenswahrnehmung, dass dies stattfindet in der Debatte und dass man ihnen auch vor allem begründet öffentlich, warum man ein Argument nicht übernommen hat. Und da sind sie sehr wohl in der Lage, dies auch zu akzeptieren. Also wir schaffen eine hohe Akzeptanz für politische Entscheidungen, wenn man entlang dieses standardisierten Verfahrens vorgeht und wenn dann natürlich die politischen Verantwortlichen sich dann auch öffentlich damit befassen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein auch zum Erfolg der Bürgerforen und der dialogischen Bürgerbeteiligung.
Sagt Barbara Bosch, ehrenamtliche Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Wie werden Kita-Plätze bei mir im Ort vergeben? Und warum steht da ein neues Straßenschild? Das sind zwei Beispiele, bei denen das Informationsfreiheitsgesetz gilt. Denn öffentliche Stellen müssen in den allermeisten Fällen Auskunft erteilen, wenn zum Beispiel nicht gerade Namen Dritter dabei erfragt werden oder andere wichtige Gründe das verhindern. Aber nicht immer rücken Kommunen, Landratsämter oder andere Behörden diese Informationen gleich raus. Und dann kommt in Baden-Württemberg der Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Tobias Keber, ins Spiel. Er hat heute seinen Bericht für die zurückliegenden 2 Jahre vorgestellt. Darüber spreche ich mit Astrid Maisoll aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Frau Maisoll, wie gut klappt's denn mit dem Informationsfreiheitsgesetz?
Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Die Zahl der Anfragen hat sich seit 2016, also seitdem es dieses Gesetz gibt, verdreifacht. Und der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit Keber, der findet es gut. Er findet Information und Transparenz, das stärkt im Endeffekt auch die Demokratie, denn je mehr man versteht, desto weniger Platz ist da am Ende auch für Misstrauen. Rund 360 Anfragen wurden dann auch in den vergangenen 2 Jahren vom Beauftragten für die Informationsfreiheit bearbeitet. Und in den allermeisten Fällen waren es wirklich so konkrete Anliegen von vor Ort. Also was wird da gerade bei mir gebaut? Wie werden Kita-Plätze vergeben? Oder eben auch, warum steht da jetzt ein neues Straßenschild?
Was waren denn noch Beispiele für Anfragen beim Landesbeauftragten?
Eine Stadt hatte mal sich entschlossen, über Weihnachten keine Knöllchen zu verteilen. Und das wurde auch so aktiv beworben. Und dann wollte jemand mal wissen, was kostet das die Stadt eigentlich, wenn da keine Bußgelder eingezogen werden? Die Stadt hat in dem Fall auch schnell geantwortet und alle Infos erteilt. Das ist also mal so ein Positivbeispiel, wo das gut geklappt hat. Ein anderes Mal, ein nicht so positives Beispiel, da ging es um eine Bezahlkarte an einer Hochschule. Die wollte eine Hochschule einführen. Letzten Endes kam dann aber keine Kooperation mit einer Bank zustande. Es gab Rechtsgutachten, die das Ganze aufgearbeitet haben. Diese Gutachten wollte jemand einsehen, hat die dann aber teils nur geschwärzt bekommen. Dann hat sich der Beauftragte für die Informationsfreiheit noch mal dran gesetzt. Und am Ende gab es dieses Gutachten eben weniger geschwärzt. Also man merkt, dieses Informationsfreiheitsgesetz, das ist keine hundertprozentige Erfolgsgarantie, aber eben doch ein gutes Mittel, um an seine Informationen zu kommen.
Trotzdem reicht ja dieses Landesinformationsfreiheitsgesetz, wie es in seiner ganzen Länge heißt, dem Beauftragten Keber nicht. Er fordert, wie schon sein Vorgänger, ein Transparenzgesetz. Was wäre das denn und wo wäre der Unterschied?
Aktuell sieht es ja so aus, dass Bürgerinnen und Bürger diese Infos aktiv erfragen müssen. Sie haben einen Anspruch drauf, aber sie müssen aktiv danach fragen. Zum Beispiel auch über das Portal fragdenstaat.de geht das. Insgesamt steht Baden-Württemberg damit bundesweit relativ schlechter. Andere Bundesländer haben schon ein Transparenzgesetz, wie beispielsweise auch Rheinland-Pfalz. Und der Unterschied ist, dabei müssen dann die Behörden proaktiv ihre amtlichen Informationen zur Verfügung stellen. Und das Ganze ist dann eben auch kostenfrei. Bisher kann so eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz eben ordentlich was kosten, bis zu 10.000 Euro im Extremfall. Aber keine Sorge, bevor es soweit kommt, wird man informiert. Also ab 200 Euro, wenn es teurer wird, wird man auch benachrichtigt.
Information von Astrid Maisoll aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Eigentlich sollte es in knapp 2,5 Wochen soweit sein. Der Anbau und Besitz von Cannabis in Deutschland sollte dann legal sein. Doch der Stichtag 1. April gilt schon längst nicht mehr als sicher. Die Länder haben nämlich noch jede Menge Fragen, was die komplizierte Umsetzung des Cannabisgesetzes angeht. Auch Baden-Württemberg ist für mehr Zeit bis zur Legalisierung. Und im Rheinland-Pfälzischen Landtag gibt es heute eine Debatte zu dem Thema. Und nicht nur die Länder haben Fragen, auch viele Konsumenten. Droht Deutschland jetzt ein Cannabis-Chaos? Das ARD-Politikmagazin Kontraste hat sich bei den Justizbehörden und in der Szene umgehört. Unsere Reporterin Annette Mirsch berichtet.
Es ist ein langer Weg hin zu einer möglichen Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland. Ein politischer Kompromiss, gespickt mit zahlreichen Absurditäten. Das findet Georg Wurth, Geschäftsführer beim Deutschen Hanfverband. Zum Beweis schreitet er die Entfernung zu einer Schule ab.
97, 98, 99, 100. Hier wäre nach meiner Schrittlänge die Legalitätsgrenze. Da darf ich konsumieren, da nicht.
Erklärt Wurth. Denn laut Gesetz dürfen Personen nur in der Öffentlichkeit Cannabis konsumieren, wenn sie mindestens 100 Meter entfernt von Eingängen zu Kitas und Schulen stehen. Aus Gründen des Jugendschutzes sei das durchaus verständlich, räumt Georg Wurth ein. Aber in dieser Kleinteiligkeit ist das für ihn nicht nachvollziehbar.
Vollkommen unsinnig, vor allen Dingen auch, weil eine Ungleichbehandlung zum Beispiel zu Tabakrauchen überhaupt nicht gerechtfertigt ist, auch von der gesundheitlichen Auswirkung her. Das ist eine nach wie vor fortgesetzte Diskriminierung von Cannabiskonsumenten.
Wurth kämpft seit 2000 2003 für die Legalisierung von Cannabis. Nun folgt die nächste Hängepartie. Im Bundesrat formiert sich Widerstand. Mehrere Ausschüsse melden Bedenken an. Denn das Gesetz sieht unter anderem vor, Zehntausende Haft- und Geldstrafen für Cannabis-Delikte rückwirkend zu erlassen. Dagegen laufen vor allem die Justizminister der Länder Sturm, auch Berlins parteilose Justizsenatorin Felor Badenberg.
Wir reden hier in Berlin von mehreren tausend Verfahren. Da muss man schauen, ist derjenige im Gefängnis? Da muss er möglicherweise sofort entlassen werden. Stand nur der Vorwurf des Cannabisbesitzes im Raum oder standen auch andere Straftaten im Raum, wie beispielsweise Diebstahl, Untreue, Hehlerei, da muss eine neue Strafe festgesetzt werden.
Das wäre eine Menge Arbeit für die Justizbehörden. Dabei will die Bundesregierung mit dem Gesetz die Justiz eigentlich entlasten. ARD-Kontraste hat dazu bei den Ministerien der Länder nachgefragt. Alle rechnen zunächst mit einem höheren Aufwand für die Justizbehörden. 7 Länder mit anhaltender Mehrarbeit. Längerfristig rechnet nur Bremen mit einer Entlastung durch das Cannabis-Gesetz. Am 22. März soll der Bundesrat deshalb entscheiden, ob das Gesetz erst später in Kraft tritt, um der Justiz mehr Zeit zu geben. Cannabis-Befürworter wie Georg Woth vom Deutschen Handverband sehen das als Hinhaltetaktik. Auch Andreas Gerhold sieht das so, er ist Vorstand im Cannabis Social Club Hamburg.
Es kann doch bitteschön in einem Rechtsstaat nicht wirklich Aussage von Juristen sein, dass es ihnen zu viel Arbeit macht, Strafen auszusetzen, die nicht mehr gewollt sind und die politisch als ungerecht erkannt worden sind und wo es eine Gesetzesänderung gegeben hat.
Eine Lizenz zum Anbau können der Cannabis Social Club Hamburg und Andreas Gerhold noch nicht beantragen. Es gibt noch keine Anlaufstelle dafür. Auf Anfrage von Kontraste bei den Senats- und Staatskanzleien der Länder stellt sich heraus, die Landesregierungen allgemein sind derzeit nur mäßig bemüht, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu verteilen, da das Cannabis-Gesetz noch nicht in trockenen Tüchern sei.
Mehr dazu sehen Sie heute Abend im TV-Magazin Kontraste ab 21.45 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek. Der Wahlsieg des Rechtspopulisten Geert Wilders vor knapp 4 Monaten hatte in den Niederlanden für ein politisches Erdbeben gesorgt. Gestern Abend kam dann das Nachbeben. Wilders verzichtet auf den Posten des Ministerpräsidenten. Denn in diesen 4 Monaten seit dem Wahlsieg hat er es nicht geschafft, eine Koalition mit sich selbst an der Spitze aufzubauen. Stattdessen wird es in den Niederlanden jetzt wohl eine Expertenregierung geben. Was ist da los bei unserem Nachbarn und was hat das für Folgen? Darüber spreche ich mit unserem Niederlande-Korrespondenten Ludger Katzmerzak. Herr Katzmerzak, wer soll denn jetzt das Land führen?
Also die 4 derzeit am Tisch sitzenden Parteien wollen weiter verhandeln und zwar sehr wahrscheinlich über eine außerparlamentarische Regierung. Das ist eine Art Expertenkabinett. Da könnten dann also auch Politiker aus anderen Parteien einen Ministerposten bekleiden oder Fachleute aus der Praxis mit entsprechendem Know-how. Der Premier oder die Premierministerin könnte auch eine Person ohne Parteizugehörigkeit sein. So eine Regierung würde dann auch keinen Koalitionsvertrag formulieren, sondern sich auf ein paar Eckpunkte verständigen und sich dann je nach Thema unterschiedliche Mehrheiten im Parlament suchen. Das ist im Moment tatsächlich eine heiß diskutierte Option.
Das klingt so, als würde dann bei jedem kleinen Gesetz erstmal eine riesige Diskussion oder Falscherei um Stimmen losgehen.
Das ist tatsächlich denkbar. Es ist ein Wagnis, ein Experiment. So ein extraparlamentäres Kabinett, wie die Niederländer das nennen, wäre auf jeden Fall ein Modell mit einem gewissen Risiko. Aber auf das können sich im Moment alle 4 Parteien verständigen. Pieter Omtzigt, der mit seiner neuen Partei NSC so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist bei diesen Gesprächen. Er hat zum Beispiel die erste Gesprächsrunde platzen lassen. Der hat von Anfang an ein solches Expertenkabinett favorisiert und ohne ihn kann es keine Mitte-Rechts-Regierung geben. Also werden die 4 es wohl auf diesem Wege miteinander versuchen.
Wären denn jetzt nicht auch Neuwahlen eine Option?
Nicht wirklich. Also die Niederlande haben ja klar Mitte rechts gewählt. Das Wählervotum war eindeutig. Die Menschen wollen eine konservative Regierung. An dieser Stimmung hat sich, glaube ich, nichts geändert. Das Ergebnis bei Neuwahlen sähe also vermutlich ähnlich aus wie im vergangenen November. Und man muss ja sagen, diese 4 Parteien liegen inhaltlich in vielen Punkten auch nicht weit auseinander. Nur zwischenmenschlich können eben nicht alle miteinander. Aber indem alle 4 nun auf eine aktive Rolle in der nächsten Regierung verzichten, ist der Weg für eine neue Gesprächsrunde bereitet und die Voraussetzungen sind, glaube ich, diesmal dann auch besser als in den ersten Monaten.
Der Wahlsieg von Wilders im November war zumindest bei uns in Deutschland, glaube ich, für viele eine Überraschung oder ein Schock. Sie haben schon angedeutet, die Niederländer sind, auch wenn die Regierungsbildung jetzt ein bisschen dauert, immer noch
bei Ihrer Meinung bleiben, bei der Entscheidung, die Sie getroffen haben im November?
Ja, das glaube ich schon und will das, wird in den Niederlanden, glaube ich, auch etwas anders gesehen als im europäischen Ausland. Er ist natürlich ein Populist, manche nennen ihn auch rechtsextrem. Ich sehe schon große Unterschiede zwischen ihm und der AfD. Also da ist er doch nicht ganz so extrem rechts wie andere. Aber er hat sich hier in 20 Jahren als Oppositionspolitiker schon einen Ruf erworben. Das schätzen auch die Wähler, dass er den Finger in die Wunde legt, dass er kritisch hinterfragt, dass er fordert, dass er mahnt. Und das kann er jetzt natürlich auch weiterhin machen, wenn er tatsächlich auf eine aktive Rolle in der Regierung verzichtet. Und viele, glaube ich, denken auch, der Wilders ist eigentlich ganz erleichtert, dass er nicht Premier werden muss, denn viele zweifeln daran, dass er das überhaupt könnte.
In Zeiten des Ukraine-Krieges brauchen EU und NATO ja starke und zuverlässige Partner. Haben die Probleme bei der Regierungsbildung darauf Auswirkungen oder bleiben die Niederlande ein starker Partner für Europa und NATO?
Ja, also Wilders ist ja selbst ein großer EU-Kritiker und ist jetzt auch nicht so sehr dafür, die Ukraine gegen Russland zu unterstützen. Er hat aber deutlich gezeigt in diesen ersten Monaten der Gespräche, dass er von vielen radikalen Punkten abrückt, dass er bereit ist, Kompromisse zu machen. Er wird auch sicherlich nicht an der Mitgliedschaft der Niederlande in der EU rütteln. Und man muss ja sagen, die anderen Parteien sind proeuropäische Parteien. Da ist ja die konservativ-liberale VVD, die seit über 10 Jahren regiert mit Mark Rutte, immer ein verlässlicher europäischer Partner gewesen. Und alleine kann Wilders ja nichts unternehmen. Insofern glaube ich, dass man im Ausland jetzt nicht allzu besorgt sein muss über eine neue Mitte-Rechts-Regierung in den Niederlanden.
Informationen von Ludger Kerzmerzak über die aktuelle Lage in den Niederlanden. Dort hatte Wahlsieger Wilders gestern Abend bekannt gegeben, dass er auf den Posten des Ministerpräsidenten verzichtet. Wir kommen zum Wirtschaftsgespräch. Immer mehr Beschäftigte sind unzufrieden in ihrem Job. So viele wie noch nie denken an einen Wechsel. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup. Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Woran liegt das?
Also das liegt erstmal daran, dass immer noch dringend Fachkräfte gesucht werden, trotz schwächerer Konjunktur. Damit ist die Chance für viele also groß, etwas anderes, was Besseres zu finden. So erklärt es auch der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg, IAB. In der aktuellen Befragung von Gallup zeigt sich, dass fast die Hälfte der Befragten auf der Suche nach einem neuen Job oder einer neuen Aufgabe ist. Und das ist ein Rekord.
Wenn Beschäftigte etwas Besseres suchen, geht es da hauptsächlich ums Finanzielle, also ums Geld oder auch um die Rahmenbedingungen in dem Job?
Um beides. In der Studie fällt auf, dass immer weniger Befragte eine emotionale Bindung, also ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Arbeitgeber haben. Das sind nur noch knapp ein Fünftel. Und je mehr Leuten dieses Gefühl eben fehlt, desto höher ist dann auch die Bereitschaft zu wechseln. Gleichzeitig geben aber auch nur noch rund 40% in der Befragung an, uneingeschränktes Vertrauen in die finanzielle Zukunft ihres Arbeitgebers zu haben. Also da sind wir dann beim Geld. Generell zeigen Umfragen auch immer wieder, dass ein höheres Gehalt bei den Gründen für einen Jobwechsel sehr weit oben steht. Eng gefolgt aber auch von Dingen wie Betriebsklima oder Stress im Job.
Wie müssen wir denn diese Studie einordnen? Ist das ein normaler Prozess in einer Volkswirtschaft, gerade wenn sich da vieles verändert, Stichwort Digitalisierung oder E-Mobilität? Oder ist das eher ein Grund zur Sorge?
Also erstmal, ja, Fluktuation oder Wechselbereitschaft gehört in der Transformation dazu. Darauf weist der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom IAB hin, sagt, er würde darin kein Warnsignal sehen. Gründe zur Sorge stecken aber durchaus auch in der Studie. Sie heißt Engagement Index und dass das Engagement oder die Bindung ebenso zurückgeht, das kostet Arbeitgeber sehr viel Geld. Einmal, wenn Beschäftigte wirklich den Job wechseln, dann müssen sie neue Leute suchen und einarbeiten. Wenn nicht, kann es zur inneren Kündigung kommen und damit zu einer schlechteren Arbeitsleistung, also höheren Fehlzeiten, Qualitätsmängeln und so weiter. Die Forscher rechnen vor, dass das die deutsche Wirtschaft unterm Strich bis zu rund 167 Milliarden Euro kostet an Produktivitätsverlusten.
Was müssten denn die Arbeitgeber tun, damit Beschäftigte zufriedener sind, länger im Unternehmen bleiben und auch engagierter arbeiten?
Fangen wir beim Geld an, darum ging es ja schon kurz. Mehr Gehalt kann zum Wechseln bewegen, aber im Umkehrschluss ist das nicht so einfach. Eine Gehaltserhöhung reicht für die Forscher nicht aus, um zu bleiben, wenn etwa eben die Unternehmenskultur nicht stimmt. Wie stark jemand käuflich sei, das hänge von der emotionalen Bindung ab, von der wir es gerade schon hatten. Den wichtigsten Hebel für Arbeitgeber sehen die Forscher in guter Führung, also Zuhören, das gemeinsame Definieren von klaren erreichbaren Zielen, dass Führungskräfte einzelne Beschäftigte im Blick haben, sich auseinandersetzen, Stärken in den Blick nehmen, das nennen sie als Eigenschaften für gute Führung.